Hier ist der Radio PSR Originalpodcast. Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Fee Grützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Abnabelung. Erwachsen werden schon ab 12.
Spannende Zeit, wenn unsere Kinder so circa mit 12 Jahren nicht mehr richtig Kind sind, aber das Kind auch noch nicht so richtig erwachsen ist. Trotzdem sagen Forscher, dass es besonders wichtig ist, dem Kind genau jetzt den Rücken zu stärken, damit es so selbstständig wie möglich seinen Weg in die Zukunft gehen kann. Wie gut das uns Familiencoach Andi Weinert mal einordnen kann, wie wir unsere Großen am besten unterstützen können. Hallo Andi.
Hallo Henriette.
So 12, wenn ich mich recht erinnere, ist ja das Alter von Thaddäus. Deswegen kannst du als Papa, glaube ich, sehr gut einschätzen, was ist das Besondere, so dieses Dazwischen mit 12, so zwischen Kind und Erwachsensein?
Wir haben ja häufiger schon auch über das Thema Pubertät in unserem Podcast gesprochen. Mhm. Und tatsächlich ist das so, dass das so die Phase ist, wo im Gehirn ganz, ganz viele Optimierungsprozesse stattfinden. Ne, das, was bekannt ist, ist, dass in der Pubertät zunächst einmal die Teile des Gehirns, in denen so die Gefühle und die Impulskontrolle sind, sich deutlich schneller entwickeln als Hirnareale, in denen dann die Rationalität und das Denken so ein Stück weit liegt. Das Zweite, was passiert, ist, dass in diesem Alter nochmal eine ganz andere Form der Selbstreflexion entsteht. Das heißt also, die Jugendlichen anfangen oft auch sehr, sehr stark darüber nachzudenken, wie sie auf andere Menschen wirken,
ja,
und ein Stück weit auch davon ausgehen, dass das andere Menschen auch genauso tun. Ne, so, also dieses typische, diese erste Rückmeldung, Papa, du bist peinlich,
ja,
ja, oder Mama, du bist peinlich, das ist tatsächlich so ein Stück weit auf diesen Entwicklungsschritt zurückzuführen, dass sie eben merken, Mensch, Selbstreflexion, ganz wichtiges Thema, und auch erstmal lernen müssen, das mit dem richtigen Maß zu tun und auch den richtigen Kontext dafür zu finden. Aber letztlich erklärt eben genau das auch, warum das eine Zeit ist, in denen viele Jugendliche eben auch in so einem Gefühlschaos sich bewegen, oft auch zweifeln, unsicher sind, versuchen dann aus diesen Zweifeln und aus der Unsicherheit sich herauszukämpfen mit Strategien, wo man sagt, das ist manchmal vielleicht auch ein bisschen too much.
Welche? Welche?
Ja, naja, dass man beispielsweise dann sagt, ich bleibe jetzt mal sozusagen bei Taddy, da ist tatsächlich das Thema jetzt gerade auch schon so ein bisschen natürlich Männlichkeitsbild. Da geht es also, er ist 13, jetzt auch darum, Mensch, man kann ja auch ins Fitnessstudio gehen. Und da sehe ich schon so deutliche Tendenzen, wo ich so sage, ach, wenn er das jetzt so halten könnte, wäre super. Aber da gibt es manchmal auch so eine Überkompensation an manchen Punkten.
Das ist auch dieses vorm Spiegel stehen, was viele, die so 12-Jährige haben, ja kennen. Dieses stundenlang sich angucken, sich anlächeln oder Selfies von sich machen, gucken, wie man aussieht, wie man wirkt. Und dann eben auch zu sagen, Mensch, ne, jetzt bin ich 12, 13, jetzt könnte ich aber auch mal ein bisschen Sit-Ups machen.
Genau das, ne. Und das dann wieder gepaart mit der Verunsicherung. Also Taddy hat gerade eine Phase, in der ein Basecap eigentlich in jedem Kontext trägt und wir tatsächlich auch so ein Stück weit die Regel haben, dass wir in bestimmten Kontexten das nicht als günstig empfinden, dass er das Basecap trägt.
Zum Beispiel beim Essen,
und
oder?
Das Basecap, das zieht er, das, genau, zum Beispiel beim Essen. Aber das Basecap, das zieht er manchmal so tief ins Gesicht, dass man nicht mehr seinen Mund sehen kann.
Oh,
und gut, das müssen wir jetzt aushalten und wir reden natürlich auch darüber und wir als Eltern merken natürlich auch, dass es vielleicht gerade ein Stück weit eine Phase ist, in der er versucht, die Unsicherheit vielleicht auch damit ein Stück weit zu kompensieren.
Ich würde da wahnsinnig gerne noch mal ein bisschen reingehen in das Thema, was du gerade angeschnitten hast. Sagen wir mal das Thema Basecap, ja, oder Handy. Das ist ja so ein typisches Beispiel, wo man sagt, eigentlich hatten wir bis jetzt immer die Regel, ne, am Essenstisch brauchen wir jetzt kein Basecap, wir haben keine Sonne, die von oben jetzt auf den Essenstisch in den Essensraum strahlt oder ins Wohnzimmer. Aber solche Regeln, die wir normalerweise haben, wo würdest du sagen, dürfen wir aufgrund, weil wir merken, es ist Unsicherheit oder derjenige braucht es jetzt, wo können wir nachgeben und wo sollten wir aber wirklich sagen, nee, es gibt diese ganz klare Regel, du weißt das, am Tisch kein Essen, am Tisch kein Handy und kein Basecap, wo bleiben wir strikt?
Ich denke, das sind Regeln, die sich ja oft schon vor der Pubertät auch als Familienregeln schon als unumstößlich vielleicht auch ein Stück weit etabliert haben. Für mich sind das solche Themen wie, dass man ein gemeinsames Interesse an einer sauberen Wohnung hat oder einer sauberen Umgebung. Das heißt also das Thema Ordnung halten. Wobei beim Thema Ordnung man eben auch sagen muss, da geht es natürlich ein Stück weit auch um das Vorleben und auch um das Unterstützen, dass man eben gerade bei einem Jugendlichen in dem Alter da ist so viel los im Kopf, dass natürlich ein Stück weit auch das Gute ist, wenn wir als Eltern das Ganze ein Stückchen unterstützen. Das Thema Hausaufgaben machen, die von der Schule kommen, ist, glaube ich, was ganz Unumstößliches. Und dann, wie wir es ja auch schon mal in einer Podcast-Folge hatten, dass man einfach sagt, wir haben bestimmte Ideen davon, wie gelungenes gemeinsames Essen aussieht. Und dazu zählt eben neben dem, dass wir das Besteck benutzen, auch, dass wir uns alle ins Gesicht schauen können. Und deswegen machen wir das Basecap da auch ab. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass, wenn es um das Thema so geht, Regeln und gerade Regeln in dem Alter, dass da immer so zwei sozusagen wichtige Faktoren berücksichtigt werden müssen. Einmal wissen wir, dass Teenager, die ja jetzt auch eine Autonomiebestrebung haben, genau dann auch besser sich an Absprachen halten können, wenn sie das Gefühl haben, dass sie von den Eltern in diesen Autonomiebestrebungen auch ernst genommen werden. Das heißt also, dass wenn man dem Jugendlichen auch sagt, hey, ich kann das verstehen und es geht auch nicht darum, dass du wie ein kleines Kind jetzt fremdbestimmt nur durch uns als Eltern dominiert bestimmte Dinge tun sollst. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es wichtig ist, auf dem Weg ins Erwachsenenalter auch zu lernen, dass bestimmte Regeln auch einfach unumstößlich sind. Es gibt auch im Erwachsenenalter Dinge, die machen die meisten Erwachsene nicht gerne, aber sie müssen trotzdem getan werden. Gibt aus meiner Sicht so vier Pubertätsfallen, ne, die von Eltern dann oft auch falsch gemacht werden, dass man eben unter Umständen auch, weil man merkt, dass das Kind sich zunehmend auch loslöst, dass man so angespannt wird. Und da kann man eben sagen, da ist es für uns Eltern oft besser, wenn wir sagen, wir versuchen nach Möglichkeit locker zu bleiben und fragen uns vielleicht auch an bestimmten Punkten, muss das jetzt wirklich mit Meckern und Klammern beantwortet werden? Dass man auch ein Stück weit die eigene Lebenserfahrung wertschätzt, aber jetzt nicht versucht, das Kind zu übertrumpfen, indem man sagt, ich weiß das ja alles so viel besser und du solltest das so tun. Und dann eben auch ein Stück weit auf die Veränderung auch einstellen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass ich sage, mein Kind verändert sich nicht nur körperlich, sondern das ist auf dem Weg, jetzt zu einer eigenen autonomen Person zu werden mit einem eigenen Wertesystem. Sicherlich habe ich viele Anstrengungen unternommen, dass das ein Wertesystem wird, wo ich zum Schluss auch als Elternteil sagen kann, ja, das ist es. Aber mein Kind wird auch eigene Ideen davon entwickeln und wird auch die Fehler, die ich vielleicht aus seiner Sicht, aus der Kindsicht heraus gemacht habe, will die vielleicht auch korrigieren.
Also Punkt 1, den du gerade, um das nochmal zusammenzufassen, genannt hast, auch zulassen, dass das Kind Fehler macht und nicht immer sagen, ich weiß es besser, sondern auch sagen, okay, dann mach das. Und selbst wenn ich schon weiß, das wird nichts, es darf trotzdem den Fehler machen und dann aber auch die Verantwortung dafür übernehmen.
Genau das, ne? Und das ist auch wichtig, dass man Kindern das auch ermöglicht, weil wenn wir sagen, wir wollen, dass das Kind mehr Verantwortung in der Pubertät auch übernehmen soll, ist eben auch wichtig, das Ganze klar zu kommunizieren. Ja, das ist, glaube ich, so ein Punkt, der oft so ein bisschen zu kurz kommt, dass man zwar den inneren Entschluss hat, dass man sagt, okay, das Kind kann jetzt oder der Jugendliche kann jetzt mehr Verantwortung übernehmen. Auf der anderen Seite wird aber genau dieser Punkt gar nicht mit dem Jugendlichen besprochen, sodass der gar nicht weiß, dass das ein Auftrag ist, den man jetzt eigentlich für ihn vorgesehen hat.
Also nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Du bist ab jetzt wirklich zuständig, deine Schulbrote morgen selber zu schmieren und das dann auch durchzuziehen und zu sagen, gut, hast du heute Morgen nicht geschafft, hättest du früher aufstehen müssen, dann ist es jetzt so.
Genau, und also das kann ein mögliches Muster sein, aber ich finde es eben auch wichtig, gerade weil das so eine Übergangssituation ist, dass man eben jetzt nicht einfach sagt, okay, heute ist der Tag X, ja, und mit diesem Tag X machst du ab sofort, ohne dass du irgendwelche Hilfsangebote von mir als Vater oder Mutter bekommst, machst du deine Brote selber, sondern dass man eben ja da auch unterstützend, begleitend tätig sein kann, dass man dem Kind beispielsweise am Abend davor sagt, hey, du willst doch wahrscheinlich morgen was zu essen in die Schule mitnehmen. Willst du vielleicht deine Brote dir schmieren? Und dann kann man sich ja da auch daneben stellen, kann sagen, okay, guck mal, hier ist die Butter. Dann ist man da liebevoller Begleiter, macht aber auf der anderen Seite eben auch sendet dieses Signal, dass es also jetzt auch schrittweise darum geht, dass man da autonomer wird und dass der Jugendliche das auch kann. Ne?
Also wir ermöglichen sozusagen eine Übergangsphase, ja, dass wir nicht sagen, genau. So, sondern dieses Alter 12 ist also auch eine gute Übergangsphase, um zu sagen, so, wir machen das jetzt nochmal zusammen, das Bett, aber jetzt, das Ziel ist schon, dass du das jetzt auch bald alleine machst.
Ein schönes Beispiel dafür, das ich auch oft in der Beratung angebe, ist auch so dieses Thema Fahrwege. Ne? Also gerade wenn die Kinder kleiner sind, kutschiert man die ja noch ordentlich durch die Gegend. Ne? Und auch das ist ja so ein Punkt, wo schrittweise dem Kind auch ein Gefühl von Autonomie gegeben werden kann, dass man eben sagt, okay, du sollst jetzt selbstständiger werden und deswegen kannst du bestimmte Wege, wo ich vielleicht früher dich hingefahren hätte, kannst du jetzt auch zunehmend selbstständig in der Straßen-, U-Bahn mit den Verkehrswegen, mit dem Rad auch ableisten und bist da nicht mehr so stark von mir auch selbst abhängig.
Ja, ist für die Kinder ja auch total toll, ne? Die wollen das ja auch gar nicht mehr immer dann kutschiert werden, sondern es ist ja auch schön, selber dann auch seine Schritte zu machen und stolz zu sein, dass man das und das auch alleine jetzt kann und alleine gemeistert hat. Ich glaube, die Kür ist dann sozusagen, es durchzuhalten, ja? Den Weg oder die Schulbrote nicht nur zu sagen, oh, ich habe das jetzt zweimal ganz toll gemacht, sondern ich mache das jetzt immer. Das ist ja nämlich nochmal ein Unterschied.
Aber ich glaube, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man es immer wieder klar macht, dass die Gehirne da einfach auch Baustellen sind und eben an manchen Tagen Baustellen leiser und Baustellen manchmal auch ein bisschen mehr Baulärm machen. Dass man das eben auch, so wie ich es empfohlen habe, nicht jedes einzelne Ereignis und nicht jeden Rückschritt gleich überbewertet, sondern dass man eben auch sagt, hey, das ist eben auch Teil davon. Und wenn man dann vielleicht auch mal selber so sich wieder kritisch hinterfragt und auch feststellt, hey, ich habe manchmal auch Phasen, da lasse ich vielleicht den Teppich auch mal 3 Tage länger, ohne dass der Staubsauger ihn besucht hat, dann kann man eigentlich da auch eine Gelassenheit entwickeln und kann auch sagen, okay, nur weil es jetzt vielleicht 1-2 Mal nicht geklappt hat, muss ich jetzt nicht grundsätzlich daran zweifeln, dass mein Kind da wieder Rückschritte gemacht hat und muss da jetzt mit dem Jugendlichen Orientierungsgespräche führen.
Okay, du hast ja von 4 Punkten gesprochen. Erster war also, die Jugendlichen sollen Fehler machen dürfen und dann auch Verantwortung übernehmen. Was sind die anderen Punkte?
Na, die anderen Punkte, die ich noch ergänzt hatte, waren dann das, dass wichtig ist, glaube ich, auch emotionalen Kanal zu dem Kind zu behalten, auch wenn natürlich das auch schwierig ist, weil das Kind gerade eben selbst mit den eigenen Emotionen noch nicht richtig umgehen kann, dass man eben mitfühlt, statt dass man sich zunehmend zurückzieht, weil natürlich gerade in dem Alter natürlich auch die Jugendlichen den Mut entwickeln, auch auf Differenzen hinzuweisen, vielleicht auch zu sagen, hey, du hast die und die Regel, ja, hältst dich aber selber an bestimmten Punkten nicht dran. Da kann man unter Umständen dann auch schnell sich angegriffen fühlen und sagen, hey, mein Kind hinterfragt das jetzt und stellt fest, ich stehe manchmal zu meinem eigenen Wort vielleicht nicht so, wie ich es mir vielleicht von mir selber auch wünschen würde. Und da den Kanal zu behalten und zu sagen, hey, ich bleibe bei meinem Kind und stelle einfach fest, das ist gerade eine schwierige Phase, hilft dann auch in bestimmten Punkten vielleicht nicht, einen Wutanfall zu bekommen oder unproduktiv zu reagieren, sondern wirklich zu sagen, tief durchatmen, ich habe die Zeit überstanden und wir werden die auch zusammen überstehen.
Also Verständnis fürs Kind haben und für die Entwicklungsphase.
Genau.
Punkt 3.
Dieses Thema, wie gehe ich mit meiner eigenen Lebenserfahrung um? Ne? Und eine Tendenz, die wir oft haben, dass wir dann eben sagen, der Jugendliche, der entwickelt sich jetzt, der wird autonomer. Das fällt manchen Eltern auch schwer. Und eine Kompensationsstrategie kann dann die sein, dass man dann mit seiner ganzen gewaltigen Lebenserfahrung dem eigenen Kind begegnet und sagt, das mach besser so oder das mach besser so oder das lass mal so. Und das ist für viele Jugendliche, einige Eltern, die das selber auch in der eigenen Pubertät vielleicht erlebt haben, können das vielleicht sogar auch bestätigen, das fühlt sich nicht gut an. Ne? Also ich denke, es ist sehr wichtig zu schauen, wann hat mein Kind tatsächlich auch ein Interesse an meinen eigenen Erfahrungen, da eher mit verbalen Einladungskarten zu arbeiten, dass man eben fragt, hey, willst du meine Meinung dazu wissen? Wir hatten auch schon Situationen, da habe ich Thaddäus das angeboten und er hat Nein gesagt und das war dann auch völlig okay für mich.
Oh, das war bestimmt nicht einfach für dich, Andi, oder?
Doch, das war's.
Ja?
Aber ich denke, wenn das dann tatsächlich ja auch sein Wunsch ist, dass er sagt, er will da seine eigenen Erfahrungen machen,
cool.
dann ist das ja auch sein gutes Recht. Und was tatsächlich auch mir schwerfällt, ist in bestimmten Situationen, wo man schon sieht, in welche Richtung das Auto fährt, dass man dann eben auch sagt, okay, da gibt es jetzt einen kleinen Unfallschaden und dann zu sagen, hätte man vermeiden können, ist vielleicht ein Stück weit die Alternative zu dem, habe ich es dir doch gesagt oder das hätte ich dir vorher sagen können.
Ja, und hast du noch Punkt 4 für uns?
Der 4. Punkt war dann, sich auf die Veränderungen auch einzustellen. Ne? Also mir begegnet es in den Beratungen immer wieder, dass natürlich die Eltern wissen, okay, das Kind verändert sich jetzt körperlich. Das Thema Sexualität kriegt vielleicht auch einen anderen Stellenwert. Aber da passiert eben auch so viel mehr. Ne? Also auch diese Verzweiflung und diese Unsicherung, das zu verstehen, dass das eben ein Prozess ist, der durch die neuronale Entwicklung in der Pubertät passiert. Dass ich einfach auch weiß, okay, mein Kind ist manchmal auch einfach sehr schrill und pendelig unterwegs, weil der Ort, in dem die Gefühle wohnen, nämlich das limbische System, da ist gerade so viel los. Also unsere Gefühle sind ja in der Mehrzahl der Fälle über Botenstoffe und Hormone reguliert. Und dieses Gleichgewicht, das muss ich erstmal einstellen. Und das ist keine böse Absicht von meinem Kind. Und mein Kind ist auch nicht verhaltensauffällig, nur weil es jetzt gerade mal auch von einer Sekunde auf die nächste vielleicht wütend wird oder auch sehr laut wird oder auch wieder sehr in kindisches Verhalten zurückfällt und dann grundlos irgendwie sich über komische Sachen irgendwie amüsiert. Das alles ist das Gesamtpaket Pubertät. Und wenn ich mich darauf ein Stück weit vorher einstelle, dann kann ich es auch in bestimmten Kontexten genau so auch sehen und muss nicht zu falschen Rückschlüssen kommen, dass ich sage, oh Gott, mein Kind ist jetzt völlig überdreht oder jetzt muss ich dem Kind mal eine Grenze aufzeigen, die das Kind vielleicht auch gerade gar nicht halten kann, weil da einfach im Gehirn ordentlich Fasching stattfindet und der gar nicht zu vermeiden ist.
Andi, so mit 12 passiert ja auch viel im Körper. Welche Gespräche stehen da an?
Also ich glaube, wenn es so um das Thema geht, sich auch über die körperlichen Veränderungen, die ersten sozusagen Tendenzen von einer beginnenden Sexualität auch mit dem Kind oder mit dem Jugendlichen besprechen zu wollen, ist es erstmal wichtig, dass man auf der einen Seite, das ist zwar sozusagen die Idee, dass man sagt, man führt jetzt das eine große Aufklärungsgespräch, aber das ist in der Regel doch eher so, dass das kontraproduktiv ist und dann auch für den Jugendlichen eher in so eine gefühlte Peinlichkeit auch übergeht. Ich nenne das immer ganz gerne so, die auch nicht den Dr. Sommer-Fehler machen, ne, dass man also jetzt als Eltern so sagt, so du kannst mit allem zu mir kommen, was du brauchst und ich kann dir auch gerne erklären, wie bestimmte Sachen funktionieren. Das wollen ja viele Kinder auch von den Eltern vielleicht gar nicht unbedingt erklärt haben und an bestimmte Informationen kommen die genauso gut ran, wie wir damals auch ohne Telefone an Informationen gekommen sind. Und was ich auch nochmal einen ganz wichtigen Aspekt gibt, dass es eben aber auch Themen gibt, die will man lieber mit der Mutter besprechen und dann gibt es Themen, die will man vielleicht auch lieber mit dem Vater besprechen.
Ja.
Gerade bei diesem Thema Sexualität ist, glaube ich, immer so das Wichtige, dass man sich klar macht, eigentlich ist das, was die Jugendlichen zentral beschäftigt, die Unsicherheit.
Ja.
Ja, nicht so sehr, wie bestimmte Dinge funktionieren und sich darauf ein Stück weit fokussieren und zu sagen, das ist normal, ja, dass du erstmal unsicher bist, dass man vielleicht sogar auch Angst hat, dass es eine ganz, ganz tolle Aufregung ist, wenn ihr das erste Mal euch vielleicht zum Übernachten trefft, du und deine Freundin. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, weil die Jugendlichen dann eben auch merken, dass das völlig normal ist und sich dann auch wieder ein Stück weit entspannen können.
Beziehungsweise, Anni, sind die ja auch in so einer Phase, wo das ja peinlich ist. Und wahrscheinlich auch die Frage im Kopf, oh Gott, wenn man dann nackt mal den anderen sieht, wie ist das bei Mama und Papa, ist euch das nicht peinlich, ne?
Genau, da sind wir wieder bei dem, ist dir das nicht peinlich? Aber ich glaube, auch da ist wieder eine gute Idee, einfach eher verbal Einladungskarten zu verteilen, mal gucken, wie der Jugendliche darauf reagiert und nicht jetzt ein aufgezwungenes, sage ich jetzt mal, Kondomgespräch machen, wo der Jugendliche denkt, um Himmels Willen, was ist denn das jetzt?
Andi, lass uns nochmal ganz konkret werden mit so circa 12 und in dieser Phase, wo dürfen wir noch unterstützen, aber was sind ganz konkret Dinge, wo man sagt, das kann ein 12-Jähriger schon alleine? Thema Ordnung halten, Thema Hausaufgaben.
Also ich glaube, was ein Kind mit einem Alter von 12 durchaus selber hinbekommen kann, ist den Weg hin zur Schule und von der Schule weg auch zu schaffen. Mhm. Ich denke so grundsätzlich alles, was mit dem Thema Schul- und Hausaufgabenorganisation zu tun hat, kann ein Kind in dem Alter, glaube ich, auch schon recht gut alleine managen. Wobei da sicherlich auch das Gute ist, dass man sich da nochmal als ein Feedback-Faktor, nenne ich mal so, auch anbietet. Das Thema Unterstützung im Haushalt ist sicherlich ein wichtiges, wo man sagen kann, sicherlich hat ein Kind mit 9 oder 10 erste Aufgaben übernommen und die kann es dann jetzt sich in dem Alter mit Sicherheit auch weiter selbstständig durchführen. Das Thema Versorgung eines Haustiers, auch wenn es sicherlich Tage gibt, an denen das Ganze unangenehmer ist als an anderen, ist ein, glaube ich, klassisches Beispiel, wo das Kind durchaus auch selbstständig sein kann. Punkte, wo ich sage, da wird sicherlich auch noch auf Unterstützung auch ankommen, ist mit Sicherheit, wenn es darum geht, so eigene Wäsche zu organisieren, das Thema auch Umgang mit zu vielen Hausaufgaben, mit Episoden, wo vielleicht auch Stress in der Schule ist, da sollte man sicherlich auch noch als Ansprechpartner da sein. Und dann klassisch alles, was so um das Thema Freizeitorganisation liegt und vielleicht auch noch ein Stück weit, das ist sicherlich bei jedem Kind ein bisschen anders, auch das Thema Umgang mit Geld ist sicherlich eins, was da auch noch nicht vollständig abgeschlossen ist.
Gibt es in dieser Phase eigentlich Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen?
Die gibt's. Also einmal ist sicherlich so, dass man vom Einstiegsalter ganz klar sagen kann, dass das unterschiedlich ist. Die Mädchen steigen in der Regel früher in die Pubertät ein. Und dann ist es letztlich auch so, dass diese emotionalen Veränderungen in der Pubertät häufig bei den Mädchen früher vorverlagert sind und bei den Jungen eher so in der Hochpubertät, also zwischen 14 und 16, dann diese Veränderungen in der emotionalen Regulationsfähigkeit zu sehen sind. Und dann natürlich auch die Themen der Peer, die sind sicherlich bei Jungen und Mädchen auch nochmal unterschiedlich, wo es bei Mädchen vielleicht eher dann so um das Thema Körperlichkeit geht, wie gehe ich mit Kosmetik um, wie kleide ich mich, vielleicht bei den Jungen dann eher so dieses dann von Männlichkeit geprägte und vielleicht auch noch so ein Stück weit aus der Kindheit als Überbleibsel, ne, das Thema Videospiele ist ein stärkeres Thema.
Vielleicht nochmal ganz kurz die Frage an dich. Es ist ja eine Phase, wo auch Grenzen ausgetestet werden, ne? Wo man einfach auch nochmal gucken will, was machen Mama und Papa, wenn ich das mache? Wie gehen wir denn damit um in dem Alter, wenn wir merken, die Grenzen werden ausgetestet, die werden überschritten?
Auch da, ne? Also grundsätzlich, wenn ich sage, mein Kind hat Schwierigkeiten, Grenzen einzuhalten, es ist grundsätzlich sinnvoll, dass man bestimmte Regeln und Grenzen gemeinsam bespricht und auch gemeinsam beschließt. Das erhöht insgesamt die Identifikation des Jugendlichen mit genau solchen Absprachen auch. Grundsätzlich ist es ein ganz normaler Teil, dass an manchen Punkten Grenzen, und das unterscheide ich auch, bewusst und unbewusst mal überschritten werden. Also das, was in dieser Phase mit Sicherheit passieren wird, ist, dass ein Jugendlicher dadurch, dass er gerade unglaublich eine schöne Zeit mit einem Freund oder mit einer Freundin verbringt, dass unter Umständen in dieser Freude auch mal die Zeit vergessen wird und damit sozusagen auch die Grenze, dass man vielleicht sagt, um 6 bist du zu Hause, nicht eingehalten werden kann. Mhm. Eine bewusste Grenzverletzung erkenne ich immer eher dadurch, dass man sagt, da wiederholen sich Fehler, über die man auch schon mal gesprochen hat, dass sie so eigentlich nicht sein sollten. Und da ist es dann eben einfach auch ein Stück weit wichtig, aus meiner Sicht, da jetzt nicht mit Wut und Zorn zu reagieren, sondern sich tatsächlich auch da wieder als aktiver Hilfspartner anzubieten und wirklich die Kommunikation an den Jugendlichen mal so zu stellen, zu sagen, hey, was brauchst du denn jetzt von mir, damit du dich genau an diese Absprache halten kannst?
Ja.
Das heißt also, dass man demjenigen eben auch zeigt, ich bin für dich da. Mir ist auch wichtig, dass die Regel eingehalten wird. Aber grundsätzlich, wenn du merkst, dass du keine Unterstützung von mir brauchst, das kann ja ein Ergebnis sein, dann ist es tatsächlich auch an dir zu sagen, du übernimmst so viel Verantwortung, dass du dich dann auch darum kümmerst, dass die Regel eingehalten wird.
Also wir halten fest, eine spannende Phase, wo, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, man manchmal auch schmunzeln muss, ne, was da so passiert. Mhm. Ja, und ich glaube, wenn man das ein bisschen mit Leichtigkeit sieht und eben sagt, ich merke, in dir ist viel los, wir sind da, komm jederzeit, wenn du was hast, das ist, glaube ich, die beste Art, damit umzugehen, oder?
Genau, da kann ich vielleicht zum Abschluss eine kleine lustige Anekdote
Bitte.
Erzählen, dass Tani tatsächlich in manchen Situationen, in denen wir natürlich auch manchmal unterwegs sind, wir dann als Eltern auch manchmal die Antwort bekommen, denk daran, ich bin eine Baustelle.
Großartig. Vielleicht mal am besten so ein Schild ans Kinderzimmer. Achtung, Baustelle. Genau. Sehr schön. Danke, Andi.
Gerne.
Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der Mehr PSR App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs. Ein Radio PSR Originalpodcast. Moderation Henriette Fee Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.